So, das Vaterherz Gottes. Ich weiß nicht, die Älteren unter uns, die schon ein bisschen länger Christen sind, für die ist das, glaube ich, so ein ganz altes Evergreen-Thema. Also ich erinnere mich in meiner Jugend, da war ich vielleicht so 20, 22, so Anfang der 80er Jahre, da hat ein gewisser Floyd McLang von Jugend mit einer Mission ein Buch geschrieben, das Vaterherz Gottes. Und das war damals ein Buch, was sehr viele Menschen bewegt hat, weil man damals das entdeckt hat. Was heißt es eigentlich, Gott ist mein Vater? Was für eine Fülle kann sich aus dieser Tatsache erschließen? Ich bin der Meinung, dass dieses Thema heute noch genauso aktuell ist wie damals. Weil es geht eigentlich um eine ganz, ganz zentrale Frage, nämlich, wer ist eigentlich Gott? Wie ist sein Wesen so? Wie tickt er so, wenn man so sagen will? Und ich denke, das ist für uns alle wichtig. Und ich möchte auch behaupten, auch Christen, die schon ganz lange mit Gott gehen, für die ist es trotzdem immer wieder ein ganz wichtiges und zentrales Thema, auf das wir immer wieder zurückkommen können und sollten und wo wir auch nie ganz fertig sind damit. Und ich habe dazu eine Bibelstelle gefunden, die uns genau in das Zentrum führt, nämlich Epheser 3, Vers 14 bis 19. Ich lese mal vor. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, schreibt der Apostel Paulus. Meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Wenn ihr mal diese Worte so auf euch wirken lasst, dann werdet ihr feststellen, da ist einer richtig begeistert von etwas. Ihr könnt begreifen, was die Länge und die Höhe und die Breite und die Tiefe ist von Gottes Liebe. Da gibt es was zu entdecken. Die Liebe Gottes ist so unermesslich und so facettenreich und da steckt so viel drin, dass man ein ganzes Leben braucht, um sie zu entdecken und immer noch nicht am Ende ist. Also meine erste These ist, Gott kennenlernen ist die spannendste, schönste und größte Sache der Welt. Und man muss sich das mal mit so einem Vergleich vorstellen. Also wenn man sich mal vorstellt, ein 8-jähriges Kind bekommt oder gewinnt vielleicht bei einem Preisausschreiben, dass es eine Woche lang zusammen mit seinem besten Freund nach Disneyland gehen darf und dort nicht nur alle Sachen, Attraktionen da anschauen kann und überall so viel Eis und so viele Hamburger essen darf, wie es will, sondern dass es auch noch Zugang zu sämtlichen Hintereingängen und Geheimgängen und was es da vielleicht auch noch alles gibt und das alles überall anschauen und überall Zutritt hat, alles gezeigt bekommt. Und dann steht er jetzt tatsächlich an dem Tag mit seinem Freund vor dem Eingang zu Disneyland und er ist auch noch ein Fan von so Freizeitparks. Und er sagt, das wird die tollste Woche meines Lebens. Was gibt's da jetzt alles zu entdecken? Ungefähr mit derselben Begeisterung spricht Paulus davon, dass wir Gottes Wesen, Gottes Liebe entdecken können. Und das ist so fantastisch, dass man sich eigentlich nichts Tolleres vorstellen kann. Stellt sich natürlich die Frage, wieso machen das nicht alle Menschen immer zu und ununterbrochen? Wieso sind wir nicht immer dabei, Gott zu entdecken, Gottes Liebe, seine Breite und Höhe und Tiefe seiner Liebe? Und dazu möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die Geschichte von Robert. Robert war ein Waisenjunge und er lebte in einem englischen Internat. Und er war schon sehr lange in diesem Internat und wusste, wie es da so zugeht. Und das war schon ein eher strenges Internat. Da gab es also zu der Zeit, als die Geschichte spielt, durchaus noch körperliche Strafen, wie zum Beispiel Schläge mit dem Rohrstock oder dass man als Strafe, wenn man zum Beispiel in den Unterricht zu spät kam, 2 Stunden Schwerstarbeit, schwere Sachen rumschleifen musste und solche Sachen. So ging es dazu. Es war kein leichtes Leben, aber er hat sich irgendwie so durchgewurschtelt. Und wer in dem Internat sehr gefürchtet, aber auch sehr respektiert war, waren natürlich die Lehrer. Aber dann gab es noch eine Person, die war noch mehr respektiert und vor der hatte man noch mehr Bammel. Das war nämlich der Direktor. Und dieser Direktor ging eines Tages in Ruhestand. Und es kam ein neuer Direktor an die Schule, beziehungsweise man munkelte, dass ein neuer Direktor kommen würde. Und als man da so gehört hat, gab es auch schon Gerüchte, dass dieser Direktor auch ganz schön streng sein soll. Vielleicht sogar noch viel strenger als der alte. Und man hat schon von der vorigen Schule, wo der vorher war, gehört, dass er immer regelmäßig Schüler zu sich in sein Arbeitszimmer gerufen hat und dann irgendwas mit denen gemacht hat. Und das war also sehr einschüchternd. Jedenfalls, der neue Direktor wurde eingeführt und Robert hat immer geschaut, dass er den Direktor möglichst aus dem Weg ging. Wenn er gesehen hat, am Ende des Ganges, da steht er, dann ist er lieber erstmal in den anderen Gang gegangen und hat einen Umweg gemacht, dass er nicht auf diesen neuen Direktor getroffen hat. Eines Tages passiert es allerdings, dass er in seinem Postfach einen Zettel fand vom Sekretariat, einen Brief, und da stand drin: Robert, der Direktor möchte mit dir reden, komm innerhalb der nächsten 3 Wochen einmal in sein Büro. Robert wartete natürlich die vollen 3 Wochen ab, bis es nicht mehr länger ging, weil er so viel Bammel hatte. Was erwartet mich jetzt in dem Büro? Und dann hat er sich schließlich aufgemacht, hat mit großem Herzklopfen da im Sekretariat angeklopft. Die Sekretärin: ja, du hast Glück, der Direktor ist gerade frei, du kannst gleich reingehen. Oh je, dachte der Robert, ich wollte lieber erst mal ein bisschen warten und mir hier Mut sammeln. Also er klopft an der Tür an, er betritt das Allerheiligste, das Arbeitszimmer des Direktors. Und hinter einem riesigen Schreibtisch saß tatsächlich der Direktor. Er sagte: ich bin der Robert und ich sollte zu Ihnen kommen. Ach ja, gut, Robert, komm, setz dich bitte da drüben auf den Sessel. Da war eine gemütliche Sitzecke mit Sesseln. Robert hat sich hingesetzt, der Direktor gegenüber. Und dann sagte der Direktor: so, Robert, ja, hat also ein Z und hat so eine Unterlagen hergenommen. Ich habe mir deine Leistungen angesehen. Die sind ja eigentlich ganz ordentlich, bis auf einen einzigen Punkt. Oh je, dachte der Robert, jetzt kommt's, meine Mathe-Noten. Sagte der Direktor: du bist außerordentlich begabt in Musik, sehe ich hier. Ja, das stimmt. Ja, da hätte ich doch mal eine Frage. Würdest du gern ein Instrument lernen? Ja, schon, aber ich habe doch kein Geld, und Geld ist jetzt kein Problem. Ich habe da eine größere Spende erhalten für Kinder wie dich, um die zu fördern. Und jetzt sag mir doch mal einfach ganz frei raus, welches Instrument würde dir am meisten Spaß machen? Ja, Violine, sagte der Robert, aber dann hat er es gleich bereut, weil Violine natürlich ein sehr teures Instrument ist. Und der Direktor zuckte gar nicht mit der Wimper, der hat nur gesagt: gut, dann werden wir dir ein Instrument besorgen und schauen, dass dich jemand unterrichtet. Und danach unterhielten sie sich noch so etwa eine Viertelstunde drüber, was der Robert gern mochte und womit er so seine Schwierigkeiten hatte. Und der Direktor redete ganz freundlich und normal mit ihm. Beim Abschied war der Robert schon halb zur Tür gegangen. Da drehte er sich noch einmal um und dann sagte er: Herr Direktor, eins möchte ich noch sagen. Wenn ich das gewusst hätte, dass Sie so nett sind, wäre ich viel früher gekommen. Wieso wollen Menschen Gott nicht besser kennenlernen? Eine Antwort sagt die Robert-Geschichte. Sie sagt, manchmal haben wir, so wie der Robert von dem Direktor, ein bestimmtes Bild von Gott. Eine Vorstellung, wie er sein müsste, wie wir denken, dass er wäre. Und die ist meistens so geartet, dass wir doch lieber nicht näher mit ihm zu tun haben wollen. Dass wir doch lieber sagen, naja, ein bisschen mehr Abstand kann nicht schaden. Und ich glaube, dass das einer der Hauptgründe ist, warum so viele Menschen diese Fülle Gottes, das, was es bei Gott alles zu entdecken gibt, überhaupt nicht ausloten, überhaupt nicht entdecken. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, naja, das stimmt schon, diese Leute da draußen, die haben alle ein total schiefes Bild von Gott, die haben keine Ahnung, wie der so ist. Die denken sich wahrscheinlich, er ist ganz streng oder was auch immer oder langweilig. Aber wir hier drinnen, hier in unserem Lobpreisgottesdienst an der Auferstehungskirche, wir gehören ja eigentlich nicht zu denen. Ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Wir alle gehören auch dazu. Ich möchte mal behaupten, jeder, wirklich jeder Mensch hat eine bestimmte Vorstellung von Gott. Eine Vorstellung, die irgendwo in unserem Hinterkopf rumspukt. Und nicht nur da. Eine Vorstellung, wie Gott so ist. Wie er so reagiert, wenn wir das eine tun oder das andere nicht tun. Was man von ihm so erwarten kann und was man eher nicht von ihm erwarten kann. Und ich möchte mal behaupten, keiner von uns, der heute Abend hier da ist, liegt wirklich hundertprozentig richtig in dieser Vorstellung. Keiner von uns hat wirklich eine Ahnung, wie Gott wirklich ist. Das klingt jetzt natürlich ein bisschen steil. Und vielleicht werdet ihr jetzt sagen, ja, dann erzähl uns doch mal, wie Gott wirklich ist. Dafür sind wir schließlich heute hierher gekommen. Aber so ganz einfach ist es nämlich nicht. Nämlich, das Problem ist, dass jeder Mensch von uns zwei Gottesbilder hat. Also Gottesbild, das sind unsere Vorstellungen von Gott. Und das eine Gottesbild, das ist in unserem Kopf. Und das Gottesbild in unserem Kopf, das ist oft richtig. Wir haben oft eine ganze Menge gutes Wissen aus der Bibel oder aus persönlichen Erfahrungen oder aus Predigten, wie Gott so ist. Und da kann man gar nicht viel dran aussetzen. Das ist alles in Ordnung. Aber das Problem ist, dass wir daneben im Herzen auch ein Gottesbild haben. Und das, was in unserem Herzen ist, das stimmt oft nicht mit dem, was in unserem Kopf ist, überein. Und oft ist es so, dass unser Gottesbild in unserem Herzen verzerrt ist, dass es nicht Gott wirklich gut wiedergibt. Also, um das nochmal auf die Geschichte vom Robert zurückzubringen. Wenn man dem Robert vor seinem Gespräch mit dem Direktor gesagt hätte, komm, dieser Direktor ist gar nicht so streng. Vielleicht hätte er es in seinem Kopf geglaubt, aber sein Herz hätte es ihm gesagt, ach, ich gehe ihm aber vorsichtshalber doch lieber aus dem Weg. Und so ähnlich ist es bei uns auch. Und deswegen muss das, was wir im Kopf haben, unbedingt in unser Herz. Sonst werden wir immer, ich sage jetzt mal, unbewusste Vermeidungsstrategien verfolgen, um Gott nicht zu nah an uns ranzulassen. Und das gilt nicht nur für Leute, die erst seit kurzem oder noch gar nicht mit Gott richtig leben, sondern es gilt auch für Christen, die schon 30 oder 40 oder 50 Jahre mit Gott leben. Wir halten ihn uns oft trotzdem vom Leib, unbewusst. Und es hat sehr viel damit zu tun, was unser Herz denkt, wie Gott so ist. Deshalb müssen wir das, was in unserem Kopf ist, in unser Herz bringen. Ich möchte euch ein Erlebnis erzählen, das bei mir schon sehr lange zurückliegt, aber das mir geholfen hat, eine Wahrheit über Gott vom Kopf ins Herz zu bringen. Und zwar war das Gottes Großzügigkeit. Also, dass Gott großzügig ist, das wird wahrscheinlich keiner von uns bestreiten, vom Kopf her. Ja, Gott ist nicht kleinlich, er ist nicht knickerig. Er will nicht immer nur das Kleinste und Einfachste für uns. Er ist großzügig, aber nicht immer glaubt man das auch im Herzen. Ich persönlich bin in einer relativ entbehrungsreichen Situation als Jugendlicher aufgewachsen. Meine Eltern waren verschuldet, zumindest zeitweise. Wir hatten kein Geld, wir hatten immer mehr Schulden auf dem Konto. Das Ergebnis war, wir haben immer von allem das Einfachste und Billigste genommen. Es gab Schokolade, dann gab es die allerbilligste vom Norma. Die haben wir uns dann gekauft. Bei vielen anderen Sachen auch. Man hat immer geguckt, wo ist das Einfachste, das Billigste. Und damit kann man auch ganz gut leben. So ist es nicht. Aber es war halt immer irgendwie das Gefühl, das ist einfach das, was richtig ist, das, was mir zusteht. Und das hatte sich irgendwo in meinem Herzen eingenistet, diese Überzeugung. Und dann ist was passiert, oder was nichts passiert, sondern ich habe mein erstes Geld verdient. Als Vikar damals. Das war nicht dramatisch viel, aber für meine Verhältnisse war das schon eine Menge Geld. Und da ich sehr sparsam gelebt habe, hatte ich dann nach ein paar Monaten schon ein bisschen was auf dem Konto. Und dann habe ich entdeckt oder mich daran erinnert, dass ich eine Begeisterung fürs Musikmachen hatte. Und ich hatte damals, habe ja gern Klavier gespielt, das mache ich immer noch. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht könntest du dir von deinem ersten Geld, selbstverdienten Geld jetzt mal ein Keyboard kaufen. Und dann bin ich in den Musikladen gegangen und habe geguckt, was gibt's denn da Günstiges, Einfaches, was irgendwie für meine Bedürfnisse passt. Und dann habe ich ein Keyboard gefunden, das hat damals, ich glaube, 1200 Mark gekostet und das war ganz in Ordnung, das hat es gemacht. Was ich gebraucht habe. Und ich war schon kurz davor, das zu kaufen. Und dann bin ich in dem Musikladen mal noch ein bisschen rumgegangen. Und dann habe ich noch ein anderes Keyboard gesehen. Das hat damals 4000 D-Mark gekostet. Also mehr als dreimal so viel. Und dann habe ich da drauf gespielt. Und das war viel besser. Das hat viel besser geklungen. Und das konnte viel mehr. Und da habe ich gedacht, also das ist um Klassen besser. Also was kaufe ich jetzt? Aber ich brauche das ja eigentlich nicht. Das andere tut es genauso. Und das Einfachste ist eigentlich das Richtige. Und dann bin ich wieder heimgegangen und habe mir das nochmal überlegt und habe auch drüber gebetet. Und habe gesagt, Gott, was soll ich jetzt machen? Also ich würde jetzt einfach das einfache Keyboard kaufen. Und dann habe ich gebetet und in der Zeit ist es mir öfter so gegangen, dass mir einfach Bibelstellen in den Kopf gekommen sind. Und zwar nicht der Text, sondern die Stellenangabe. Und dann musste ich immer eine Bibel suchen und dann aufschlagen und gucken, was steht da eigentlich. Und die Bibelstelle, die mir da in den Kopf gekommen ist, ich weiß nicht mehr, in welche Stelle es war, aber ich weiß noch, was der Wortlaut war, die hieß, du sollst einem Ochsen, der da drischt, das Maul nicht verbinden. Im ersten Moment dachte ich, oh, jetzt habe ich total daneben gegriffen oder jetzt ist mir ein Käse, aber dann ist mir eingefallen, das stimmt, trifft genau auf mich zu. Ich habe jetzt mein erstes Geld verdient. Ich habe gearbeitet. Und das Bild ist ja, wenn ein Ochse drischt, also wenn er Arbeit tut, dann soll er von dem Getreide, das er da drischt, auch selber was bekommen. Dann soll er auch was davon essen dürfen. Man soll ihm das Maul nicht verbinden. Damals hat man das wohl manchmal gemacht, dem Ochsen das Maul verbunden, dass er nicht von dem Getreide, das er da gedroschen hat, selber gegessen hat. Aber der Bibelvers hieß eben, du sollst ihm das Maul nicht verbinden. Für mich hat es geheißen, wenn ich jetzt Geld verdiene, dann darf ich mir auch mal was gönnen. Für mich war das ein klares Zeichen, dass Gott sagt, kauf dir das schöne Keyboard. Und das habe ich dann auch gemacht. Und für mich ist es seitdem, ich muss sagen, seit dieser Erfahrung ist es für mich kein Zweifel mehr, dass Gott großzügig ist. Warum? Weil es vom Kopf ins Herz gegangen ist, weil ich auf einmal gemerkt habe, das ist nicht nur eine Theorie, sondern es hat was mit meinem Leben, ich habe es umgesetzt, ich habe etwas getan, ich habe eine Erfahrung gemacht. Gott hat mir diese Bibelstelle geschenkt und das hatte was ganz anderes als nur eine reine Theorie. Jetzt nehmen wir mal an, jemand sagt, okay, ich möchte gern Gott besser kennenlernen. Ich möchte das entdecken. Ich möchte gerne auch mich nicht abhalten lassen. Wie kann ich Gott besser kennenlernen? Und da würde jetzt, glaube ich, der Apostel Paulus uns einen Tipp geben. Er würde sagen, fang mit dem Vater an. Fang damit an, Gott als den Vater zu entdecken. Er sagt, Gott ist der Vater über alles, was sich da Kinder nennt, im Himmel und auf Erden. Er ist vor allem und zuerst der Vater. Das ist Gottes Wesen. Und wenn wir die Bibel anschauen, dann werden wir feststellen, es gibt auch andere Bilder für Gott in der Bibel. Es gibt auch mal Stellen, wo Gott sagt, ich habe euch wie eine Mutter versorgt. Oder wo Gott sagt, wo Gott es mit einem Schild oder mit einer Burg verglichen wird. Oder mit einer Sonne oder mit anderen Dingen. Aber was ganz oft immer wieder kommt, ist dieses Gott ist wie ein Vater. Und in dem Moment, wo wir anfangen, dass wir uns mal mit Gott, dem Vater, beschäftigen, näher beschäftigen, da werden wir feststellen, dass wir eben genau diese falschen Herzensvorstellungen haben, die der Robert von seinem Direktor hatte und die wir auch von Gott haben, wenn es um das Stichwort Vater geht. Falsche Herzensvorstellungen. Und die kommen daher, dass wir alle miteinander keine perfekten, keine idealen Väter hatten. Es gibt jetzt vielleicht einige unter uns, die sagen, naja, mein Vater war richtig schlecht, richtig schwierig. Der hatte ein paar ganz üble Angewohnheiten. Oder jemand sagt vielleicht, mein Vater war nie da, weil sich meine Eltern getrennt haben oder was auch immer. Und dann gibt es vielleicht andere, die sagen, ach, so schlecht war mein Vater eigentlich gar nicht. Der war eigentlich immer ganz nett und ganz gut. Aber ich möchte mal behaupten, selbst der netteste, beste Vater hat so seine, garantiert auch irgendwo seine Macken, seine Punkte, seine Defizite, wo er hinter dem zurückbleibt, wie Gott ein Vater ist. Und es kann eine ganze Menge von falschen Vorstellungen geben, die da so in uns rumschlummern. Und auch wieder so unbewusst in unserem Herzen schlummern, nicht im Kopf. Zum Beispiel, dass wir vielleicht einen Vater hatten, der immer beschäftigt war. Immer beschäftigt war mit Dingen, die eigentlich wichtiger waren als wir. Vielleicht kennen das einige von euch. Und dann sagt man, gut, Gott hat vielleicht auch Wichtigeres zu tun, als dauernd auf mich zu gucken und dauernd für mich da zu sein. Oder einige von uns haben vielleicht auch erlebt, egal was ich mache, wenn ich versuche, irgendwas zu basteln oder was zu tun mit ihm, für ihn, es ist irgendwie immer nie gut genug. Er hat immer noch mal was zu verbessern, auch noch mal was dran auszusetzen. Und dann wird man vielleicht denken, Gott hat auch immer noch mal mehr, was er will. Wenn ich mich anstrenge, das ist schon einigermaßen gut, aber er möchte eigentlich immer noch mehr von mir. Oder manche von uns haben vielleicht Väter, die einfach bloß ihre Ruhe wollten. In Ruhe gelassen werden. Nach einem anstrengenden Arbeitstag oder nach den Sorgen, die sie geplagt haben, einfach bloß, lasst mich doch in Ruhe. Wie werden wir dann wohl über Gott denken? Oder vielleicht auch manche haben gelitten unter einem Vater, der sich in der Familie nicht durchsetzen konnte. Oder das Gegenteil, jähzorniger Vater, der so richtig ausgerastet ist manchmal, der an die Decke gegangen ist, der rumgebrüllt hat oder vielleicht geschlagen hat, wenn seine Gefühle mit ihm durchgegangen sind. Oder ein Vater, der so seine Lieblinge hatte in der Familie, aber vielleicht haben wir nicht dazu gehört zu diesen Lieblingen. Oder ein Vater, dessen Aufmerksamkeit oder Liebe wir uns immer jeweils erstmal verdienen mussten, bevor wir sie bekommen haben. Und deswegen ist dann die Frage, wo hatte mein Vater so seine Schlagseite? Wo waren seine Schwächen? Und vielleicht ist es jetzt in meinem Herzen drin, dass Gott genauso ist. So könnte man vielleicht einem verzerrten Gottesbild in unserem Herzen auf die Spur kommen. Es gibt noch einen anderen Weg, dass ich mal auch manchmal frage, wo habe ich mit Gott Schwierigkeiten? Zum Beispiel Wenn ich an Gott denke, wo habe ich manchmal Angst? Wenn er so richtig mit mir machen könnte, was er wollte, was würde er dann mit mir machen? Wenn ich mich so richtig ganz ihm ausliefern würde, 100%, mach mit mir, was du willst, was würde er dann vielleicht machen? Oder welche Eigenschaften Gottes erregen meinen Widerspruch oder meinen Widerstand? Und wenn man solche Dinge entdeckt, dann ist meine starke Empfehlung, dass man das nicht nur mit sich rumträgt, sondern dass man es mit jemandem mal bespricht. Ein Seelsorger aufsucht oder eine Seelsorgerin. Jemand, der mir zuhört, der mir vielleicht auch helfen kann, noch mehr den Dingen auf den Grund zu gehen. Und das nicht einfach auf sich selbst beruhen zu lassen. Sondern das Aufarbeiten. Und da kann es auch dazu gehören, dass man dem eigenen Vater vergibt, dass man diese bestimmte Situation auch nochmal wachruft und das nochmal präsent sich herholt, was ist da passiert, was war da los, wie war das damals, um es dann loszulassen, um es dann abzugeben und auch diesen Vater im Nachhinein freizugeben. All das kann uns helfen, dass wir innerlich freier werden, Gott anders zu begegnen. Aber ich denke, wir sollten auch nicht nur beim Negativen bleiben, sondern das Positive dann auch suchen. Nämlich Gott, unseren himmlischen Vater, zu entdecken. Und wenn wir uns das mal überlegen, was gehört alles dazu, zu so einem guten Vater, zu so einem Vater, wie Gott es ist. Da gehört da zum Beispiel eine bedingungslose Annahme dazu. Ich muss nicht erst was tun. Ich muss nicht erst was leisten. Jemand hat gesagt, du kannst nichts tun, dass Gott dich weniger liebt. Und du kannst auch nichts tun, dass Gott dich mehr liebt, als er es tut. Dass man mal das auf sich wirken lässt. Ja, das stimmt wirklich. Oder Gott ist ein zärtlicher Gott. Manchmal spürt man das gerade so in Zeiten der Stille oder des Lobpreises. Einfach so Gottes Zärtlichkeit, Gottes Nähe. Und vielleicht hast du gar nie erlebt, dass dein Vater zärtlich war. Nicht alle Väter können das sein. Aber Gott ist es. Dann lasst uns danach ausstrecken und diese Zärtlichkeit Gottes auch entdecken. Bestimmten Momenten. Vielleicht auch, wenn ich mal draußen bin in der Natur und ein ganz schönes Bild sehe und dann sage, danke Gott, das berührt mich jetzt, das tut mir gut. Oder das Wahrnehmen, dass Gott mich beschützt, dass er da ist. Und wenn ich dann vielleicht im Auto sitze und gerade mal so einen Beinahunfall an irgendeiner Kreuzung habe, wo ich gerade noch rechtzeitig gebremst habe, dass ich nicht nur sage, noch mal Schwein gehabt, sondern dass ich sage, danke, lieber Vater, danke, dass du deine Hand über mich gehalten hast. Aber zu so einem Vater gehört auch nicht nur dieses Beschützende und dieses Zärtliche, sondern auch manchmal das Herausfordernde. Ein guter Vater, der macht sich Gedanken, was aus seinen Kindern werden könnte und der fordert sie auch manchmal heraus und sagt, du hast noch nicht das erreicht, du bist noch nicht an dem Punkt, was du alles machen könntest aus deinem Leben. Und so ist Gott auch zu uns. Er lässt uns nicht einfach nur irgendwie so durchs Leben eiern, sondern er hat was mit uns vor. Und Gott korrigiert uns manchmal. Mir ist es neulich mal so gegangen, dass mir plötzlich so ein ganz unangenehmes Erlebnis von vor vielen Jahren wieder in die Erinnerung gekommen ist. Und ich dachte, war das unangenehm damals. Und dann, das war so im Gebet und plötzlich habe ich mir gedacht, ja, und was hat Gott für eine Rolle in dem Moment gespielt? Und dann kam es mir, dass Gott, ich glaube im Nachhinein, Gott wollte mir durch diese unangenehme Situation was sagen. Er wollte mich korrigieren. Ich kann das jetzt nicht genauer ausführen, aber dass wir auch sagen, das gehört auch zu Gott dazu und ich möchte ihn auch in dieser Eigenschaft an mich ranlassen, weil es mir gut tut, wenn jemand mich auch mal korrigiert. Und dann, was zu einem Vater oft auch dazugehört, ist, dass er einem Freiheit lässt, dass er einem Freiheit gibt, dass er einen nicht immer so bemuttert oder wie so eine Glucke um einen rum ist, das ist vielleicht mehr das Mütterliche, sondern dass er auch mal sagt, so jetzt geh mal und mach mal deine Erfahrungen. Aber Gott macht es und Gott lässt uns auch viel Freiheit und ich finde es auch sehr wohltuend, aber er tut es, ohne dass er auf Distanz geht, ohne dass er sagt, ja gut, jetzt mach mal deinen Dreck allein, sondern dass er trotzdem da ist. Und das Letzte ist, das, was ich vorhin schon erzählt habe, er versorgt uns, er ist sehr großzügig zu uns. Und auch das ist was, was wir immer wieder entdecken können. Und was einen großen Unterschied macht, ob wir es nur im Kopf wissen oder ob wir es im Herzen wissen. Ich möchte euch einladen, dass wir diesen Vater neu entdecken. Dass wir uns Zeit nehmen und ich möchte euch eine Übung vorschlagen, wie man das machen könnte. Vielleicht gar nicht so viel anders wie diese kleine Übung, die Dagmar vorhin mit uns gemacht hat. Eine Zeit der Stille haben. Und zum Beispiel könnte man das sagen, ich mache das jetzt mal eine Woche lang jeden Tag. Ich nehme mir 5 bis 10 Minuten Stille nur dafür. Vielleicht viele von euch nehmen sich schon jeden Tag eine gewisse Zeit für Gott. Dass man sagt, von der Zeit nehme ich mir jetzt mal 5 oder 10 Minuten. Und da möchte ich mal einfach still sein vor Gott und mich dieser Liebe des Vaters aussetzen. Einfach nur da sein. Nicht viel tun, nicht viel sagen, nicht viel machen, nicht in der Bibel lesen, nicht Fürbitte tun oder ihm meine ganzen Sorgen vorbringen, sondern einfach mal nur da sein. Und mir vorstellen, der Vater, der ist jetzt bei mir, der ist jetzt sitzt oder steht mir jetzt gegenüber. Er schaut mich mit seinen liebenden Augen an. Und dann kann man, wenn man möchte, einfach so ganz still vor sich hin die Worte von Jesus sagen, Abba, mein Vater. Man kann beim Einatmen Abba denken und beim Ausatmen mein Vater. Und das mal so eine Weile machen. Einfach nur still vor Gott sein und das tun und währenddessen einfach mir mal einfach das auf mich wirken lassen, dass Gott als mein Vater jetzt da ist. Diese Liebe in mich hineinströmen lassen und spüren, wie gut es tut. Und ich glaube, das wird uns verändern. Es wird nicht nur unsere Vorstellung von Gott verändern, sondern unser Leben. Und wir werden diesen Tag, wenn wir das in der Früh vielleicht machen, mit einer anderen Einstellung leben, weil wir dann wissen, ich bin ein Geliebter oder eine Geliebte Gottes. Ich bin keiner, der nur Aufträge ausfüllt oder nicht nur jemand, der irgendwie was tun soll hier, sondern ich bin in erster Linie von diesem himmlischen Vater geliebt. Ich wünsche uns allen, dass wir diese Liebe des Vaters immer wieder in uns aufnehmen. Und ich glaube, es wird unser Leben verändern. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.